Ja, guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns ja in der Vor-Osterzeit und wir haben gesagt, klar, passend machen wir auch mal wieder eine Themenreihe und wir beschäftigen uns mit einigen Personen, die im Ostergeschehen vorkommen. Ewald hat die letzte Woche angefangen mit Johannes Markus. Ich möchte die Reihe heute fortsetzen mit einem der wenigen Nichtjuden, die in dieser Passionsgeschichte in den Mittelpunkt treten. Pontius Pilatus. Gelitten unter Pontius Pilatus. Der Statthalter, dieser römische Statthalter, ist die einzige Person, die es neben Maria bis ins christliche Glaubensbekenntnis geschafft hat. Allerdings, ja, auf etwas unrühmliche Weise. Gelitten unter Pontius Pilatus, 2000 Jahre später noch, sprechen wir das in vielfältiger Weise immer wieder im Glaubensbekenntnis aus. Was wissen wir denn über diesen Menschen Pontius Pilatus? Allein der Name Pontius Pilatus könnte schon nahelegen, dass es sich um einen Vor- und Nachnamen handelt. Das ist bei mir als Standesbeamten das Erste, was mir da nicht einfällt. Aber nein, so ist es nicht. Der heißt nicht Pontius Pilatus mit Vor- und Nachnamen, sondern Pontius war der Name seiner Familie und Pilatus war ein Beiname, von dem wir nicht genau wissen, was er eigentlich heißt. Bekannt wird er unter Pilatus. Er ist in Spanien geboren. Er hat unter Germanicus als Soldat am Rhein gekämpft, hat dann den höheren Verwaltungsdienst gemacht. Und wie auch immer hat er die Enkeltochter des Kaisers Augustus kennengelernt. Sie haben geheiratet und das hat seinen Aufstieg natürlich befördert. Er war mit Sejanus befreundet, einem bekannten Antisemiten. Und dem hat er auch das Amt des Prokurators zu verdanken. Und dieses schwierige Amt, da am Rande der Welt, in einer ganz schwierigen von Aufständen geprägten Region, das hat er sogar 10 Jahre inne gehabt, von 26 bis 36 nach Christus. Dieser Pilatus hat sich gar nicht immer in Jerusalem aufgehalten, so wie wir es jetzt in der Passionsgeschichte lesen, meistens in Caesarea, aber er hatte die Verfügungsgewalt über die hohepriesterlichen Gewänder. Und deswegen musste er zu den Festen, zu den jüdischen Festen immer wieder nach Jerusalem reisen, musste dort anwesend sein. Und so eben auch an diesem Passafest des Jahres 33. Und so kommt es am 14. Nisan frühmorgens zur ersten und auch tatsächlich zur einzigen Begegnung zwischen diesem Pilatus und Jesus. Jesus wird vom Hohen Rat angeklagt. Ich beziehe mich heute auf den Text in Johannes 18. 18 bis 19, das sind 2 Kapitel. Ich werde versuchen, euch mal in das Geschehen reinzunehmen, ohne jetzt den ganzen Text vorher zu lesen. Und versucht euch mal darauf einzulassen, stellt euch einfach vor, ihr wärt da dabei gewesen. Sie kommen also vom Hohen Rat und klagen Jesus vor Pilatus an, am frühen Morgen. Dass Pilatus so früh am Tag aufgesucht wird, das liegt nicht nur an dem bevorstehenden Passafest, sondern es liegt daran, dass der Prozess möglichst schnell über die Bühne gehen soll. Und am besten auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die kommen zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Die Nacht war schon lang, der Prozess hat sich hingezogen, es hat nicht so funktioniert, wie der Hohe Rat sich das vorgestellt hat. Jetzt endlich gehen sie zu Pilatus, immer noch in den frühen Morgenstunden. Und Pilatus kommt es eigentlich sehr ungelegen. Eigentlich hat Pilatus vollständig andere Sorgen. Die Stadt ist während des Passafestes voller Leute, die ist auf ein Vielfaches seiner Größe angewachsen, voller Menschen. Die Stimmung ist aufgeheizt und auch die messianische Erwartung war so hoch wie schon lange nicht mehr. Aber auch natürlich verbunden mit einer politischen Messias-Erwartung. Die Zahl der Partisanenangriffe durch radikale Zeloten ist gestiegen. Hier und da gibt es Aufstände. Und mitten in diese schwierige Situation und zum falschen Zeitpunkt fällt ihm jetzt diese Anklage auf die Füße. Aber er hat keine Wahl, er hat das Amt, er muss sich mit diesem seltsamen Mann, von dem er natürlich schon gehört hat, der ihm kein Unbekannter ist, mit dem muss er sich jetzt auseinandersetzen, mit diesem Jesus. Manchmal ist es so, dass wir mit Situationen, dass wir mit Fragen konfrontiert werden, wenn wir es am wenigsten brauchen können. Und wenn wir glauben, dass dafür jetzt überhaupt keine Zeit zu haben. Es gilt vielleicht auch gerade jetzt, mitten in dieser Corona-Krise, in dieser Pandemie, wo manch einer um seinen Arbeitsplatz, wo manch einer um seine Gesundheit oder seine persönliche Freiheit bangt. In so turbulenten Zeiten, sei es hier an diesem Passa, sei es in der Corona-Pandemie, da haben manche Fragen für uns einfach keinen Platz und keinen Raum. Und auch bei Pilatus, diese ganzen Riten, diese religiösen Riten der Juden, die sind ihm fremd. Die findet er komisch. Ein Tempel, ein Gott nur und dann diese ganzen Opfergeschichten. Das alles ist ihm ohnehin suspekt. Und jetzt bringen sie ihm auch noch diesen Zimmermann irgendwo aus einem Dorf, dass er über ihn zu Gericht sitzt. Morgens zwischen 3 und 5. Wer ist der? Was will er? Und vor allen Dingen, was habe ich mit dem zu tun? Was habe ich, Pilatus, mit diesem Zimmermann zu tun? Was geht der mich denn an? Ja, und manchmal denken wir auch so, das alles sind Fragen, wo wir denken, hey, die können auch wir irgendwann mal aufgreifen, was dieser Zimmermann mit mir zu tun hat oder was ich mit ihm zu tun habe. Aber nicht heute. Nicht mitten in Corona, nicht mitten in meinem Arbeitsalltag, nicht mit meinem Homeschooling und meinem Stress. Pilatus aber kann der Frage nicht ausweichen. Kraftamtes muss er sich um diesen Mann kümmern. Der Hohe Rat klagt ihn an. Klagt Jesus an, wegen Aufstand. Anstiftung zum Aufstand. Er hat sich selber zum König gemacht und damit zum Widerstand und zum Aufstand gegen den Kaiser aufgerufen. An sich schon abstruse Situation. Dass die Juden kommen und sich beschweren, dass da jemand sich gegen den Kaiser wendet. Aber nun gut, diese Anklage formulieren sie. Sie hoffen auf einen kurzen Prozess. Es soll kein großes Aufsehen geben. Jesus wollen sie eigentlich still und heimlich loswerden. Am besten noch bevor der Passatag richtig beginnt, damit das schon mal über die Bühne ist. Sie bringen ihn zum Pilatus, der soll sein Servus unter das Todesurteil setzen und gut ist. Pilatus aber fragt, was er denn verbrochen hat und sie sagen ihm das und sie fügen noch hinzu, lieber Pilatus, wenn wir ihn dir bringen, ist das ja schon ein eindeutiges Zeichen, dass er schuldig ist. Wir hätten ihn ja nicht angeklagt, wenn er nicht schuldig wäre. Was ist denn das für Logik? Pilatus erkennt es natürlich sofort und sagt, nun gut, wenn ihr die Frage schon entschieden habt, dann richtet ihn doch selber. Zwischen Pilatus und den Juden war ein starkes Spannungsverhältnis. Ich habe es ja gesagt, da ist der Sejanus ins Amt gekommen, einen Antisemiten. Und was den ganzen Prozess durchzieht, ist dieser Kampf, wo Jesus in der Mitte steht, aber dieser Kampf zwischen Pilatus und dem Hohen Rat um Macht, um Einflussnahme. Also er sagt zu ihnen, na, wenn die Frage schon entschieden ist, dann richtet ihr ihn doch. Und jetzt muss der Hohe Rat einen Schritt zurückgehen, muss zurückrudern, denn 3 Jahre vorher wurde diesem Hohen Rat genau von diesem Sejanus, vom Freund des Pilatus, nämlich die Blutgerichtsbarkeit entzogen. Die durften Todesurteile gar nicht mehr vollstrecken, sondern die mussten vom römischen Prokurator bestätigt werden. Und sie mussten nach römischem Recht, nämlich durch Kreuzigung und nicht etwa durch Steinigung, erfolgen. Jetzt fragen wir uns natürlich, Mensch, wieso kommt es trotzdem zur Steinigung? Wir wissen ja von Stephanus. Das steht nirgends, aber es ist anzunehmen, dass die Römer da einfach, es sind spontane Todesurteile und Vollstreckungen, das muss man sagen. Das geht immer ratzfatz mit einer Steinigung. Auch als sie die Frau, die Ehebrecherin, zu Jesus bringen, da wollen sie die Steine gleich mal aufheben. Also da ist kein langwieriges Verfahren vorausgegangen, auch bei Stephanus nicht. Und man kann annehmen, dass die Römer einfach weggesehen haben. Mai, ein paar Juden weniger, auch in Ordnung. Auch Jesus haben sie ja versucht, 2-mal zu steinigen, ist aber nicht gelungen. Eine heimliche Steinigung Jesu, das kommt für Gott nicht in Frage. Dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt, ganz klar. Aber am Passafest und in direkten Verbindung mit dem Versöhnungsgeschehen. Aber nicht eine heimliche Steinigung in einem Hinterhof. Deswegen lesen wir an 2 Stellen, dass Jesus einfach auch durch ihre Mitte gegangen ist und es mit der Steinigung irgendwie nicht geklappt hat. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den Arthur Richter ins Spiel bringt. Da möchte ich euch an der Stelle auf ein Buch hinweisen. Das finde ich ganz toll über Ostern. Das möchte ich euch wirklich, mache ich selten, aber möchte ich euch ans Herz legen. Kleines Buch, Prozess gegen Gott. Der erzählt die Ostergeschichte nach, aber in einer ganz tollen Weise, Arthur Richter, Prozess gegen Gott. Und dieser Arthur Richter, der bringt da noch einen anderen Gedanken ins Spiel. Warum das nicht Steinigung, sondern wirklich Kreuzigung sein soll. Den Anklägern genügt es nicht mehr, dass Jesus bloß stirbt. Sie wollen ihn größtmöglich demütigen. Sie wollen ihn seiner Würde berauben. Und sie wollen auch, dass er nicht zum Märtyrer wird. Denn, wie heißt es im Alten Testament, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. der soll kein jüdischer Märtyrer werden fürs Volk, sondern er soll als der erwiesen werden, für den sie ihn halten, nämlich ein Verbrecher, der verflucht von Gott am Holz hängt.